Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Fumiko Lipp. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist der 9. Juni 2019. Auf Hongkongs Straßen treffen sich Menschen, viele Menschen, über 1 Million gehen an dem Tag auf die Straße. Sie demonstrieren gegen ein Gesetz, das Menschen aus Hongkong an Festlandchina ausliefern soll. Erstmal alles friedlich. Free Hong Kong! Die Demos entwickeln sich schnell zu einer breiten pro-demokratischen Bewegung. Es werden die größten Proteste, die es in Hongkong je gegeben hat. Nur je länger die Proteste gehen, umso heftiger und auch brutaler werden sie. Von beiden Seiten. Mindestens 2 Menschen sterben, mehr als 4000 werden im Laufe der Zeit festgenommen. Einer von ihnen ist Finn Lau. Er ist einer der Organisatoren der Proteste.
Ich wurde zusammen mit 400 Menschen verhaftet und mehr als 48 Stunden lang auf der Polizeiwache in Hongkong festgehalten.
Wie viele Demokratieaktivistinnen flieht Finn Lau ins Exil. Und von ihm hören wir in dieser Folge noch mehr. Jetzt, nämlich 5 Jahre später, ist es um Hongkong still geworden. Und wir fragen uns heute im Weltspiegel-Podcast, wie viel ist von den Gedanken des Protests noch übrig? Wie geht es Hongkong-Chinesinnen und Chinesen heute? Und wie viel Freiheit steckt noch in Hongkong? Darüber sprechen wir mit unserer China-Korrespondentin Marie von Mallinckrodt. Bevor es losgeht, ein kleiner Transparenzhinweis. Es kann sein, dass hier und da diese Folge heute ein wenig anders klingt als sonst, denn im BR wird gestreikt. Hallo Marie nach Peking.
Hallo Fumiko.
Du warst letzte Woche für den Weltspiegel in Hongkong und hast mit vielen Menschen dort gesprochen, wie es ihnen heute geht. Wie war denn die Reise für dich?
Das war wirklich eine super spannende Recherche, weil wir auch mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Perspektiven gesprochen haben und ich so das Gefühl habe, dass ich einen bisschen tiefer gehenden Einblick auch gewinnen konnte in die Entwicklung Hongkongs.
Bevor wir gleich über deine Reise sprechen, lass uns einmal kurz zurückschauen zum Start. Was war denn der Auslöser der Proteste in Hongkong vor 5 Jahren?
Also zunächst ging es gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz an China. Die Hongkonger befürchteten, dass Peking das Gesetz ausnutzen könnte, um Menschen ausliefern zu lassen, die letztlich ihre Stimme gegen das kommunistische Regime erheben. Schnell wandelte sich der Protest dann gegen den generellen Einfluss Chinas auf Hongkong, das ja eine britische Kolonie war. Den Hongkongern wurde nach der Übergabe von Großbritannien an Festland China 97 weitestgehende Autonomie und auch Freiheitsrechte zugesichert. Und wohl auch deshalb fühlten sich viele Hongkonger schlicht betrogen.
Und dann gab es die großen Proteste vor 5 Jahren. Was ist denn seitdem politisch in Hongkong passiert?
Zunächst einmal wurden tausende Menschen festgenommen. Die Behörden wollten die Proteste so schnell wie möglich zu einem Ende bringen. Dann kam ein sogenanntes Sicherheitsgesetz ziemlich plötzlich in 2020, das letztlich den Hongkonger Bürgern ihre Freiheits- und Bürgerrechte nehmen sollte. Durch das Gesetz sollten jetzt nach offizieller Begründung sollte wieder Ordnung einkehren und weitere Proteste verhindert werden. Denn die würden, so argumentiert auch heute noch die Peking-treue Regierung in Hongkong, die nationale Sicherheit gefährden. Und jetzt, dieses Jahr im März, hat die Hongkonger Regierung ein Sicherheitsgesetz in seiner Mini-Verfassung verankert. Da geht es dann darum, dass für Straftatbestände wie Hochverrat und Auflehnung gegen den Staat lebenslange Haft drohen kann. Und all das ist echt sehr schwammig formuliert. Und auf diese Art und Weise kann im Grunde genommen jeder mundtot gemacht werden, der nach Vorstellung der kommunistischen Zentralregierung und Partei in Peking einfach nicht genehm ist. Und just jetzt in letzter Zeit gab es auch eine erste Verurteilung unter diesem Gesetz. Da wurde ein Mann beschuldigt, mit dem Spruch Free Hong Kong auf seinem T-Shirt die Staatsgewalt zu gefährden. Das bedeutet also, dass einfach super viele Menschen aus Angst, möglicherweise das Falsche zu sagen, dass ihre Freiheit gefährden könnte, sich einfach nicht mehr frei äußern wollen.
Du erzählst gerade genau das Gegenteil von dem, wie ich Hongkong kennengelernt habe. Vor so 8, 9 Jahren war ich dort. Ich habe Hongkong als bunte, offene und brodelnde Stadt erlebt. Und Hongkong wird ja auch das Tor zur Welt genannt. Und als ich da war, war Hongkong ja noch autark von China. Das Internet war offen, alle Webseiten erreichbar. Und als ich dann einmal durch die Grenzkontrolle nach Festlandchina war, war das Internet zensiert. Und das habe ich direkt gespürt, auch als Touristin. Seitdem ist ja viel passiert. Du hast es eben schon erzählt. Und letzte Woche warst du in Hongkong. Wie hast du Hongkong heute erlebt?
Also genau umgekehrt sozusagen, wenn man aus Festlandchina, so wie ich jetzt, nach Hongkong einreist, dann ist es schon noch so, dass es erstmal noch irgendwie weltoffener und farbenfroher wirkt, ne? Und das Internet ist auch immer noch offen. Man spürt irgendwie diese jahrzehntelange Tradition der Stadt, die international ausgerichtete Hafen- und Finanzmetropole. Und wenn man zum Beispiel so im Zentrum unterwegs ist, dann hat man teilweise das Gefühl, man läuft durch die City von London. Junge Businessleute in schicken Klamotten von überall auf dieser Welt eilen durch die Straßen. Das ist so die Fassade oder halt ein Teil dieser Stadt. Und dahinter steckt aber eine tief gespaltene Stadt. Menschen, die in Unsicherheit leben, die sich unterdrückt fühlen. Das Krasse ist, man kann so richtig mit den Händen greifen, wie das kommunistische Regime versucht, die Menschen zu wandeln durch dieses eben besagte Sicherheitsgesetz. Momentan sieht man überall das Jubiläum 75 Jahre Volksrepublik plakatiert. Das soll den Menschen das Signal geben, jetzt gehört ihr ganz dazu. Und damit das gelingt, scheuen wir auch keinerlei Maßnahmen, sind sie noch so drakonisch. Das ist die Botschaft, die da von der Kommunistischen Partei gesendet werden soll. Und das hat echt auch was sehr Trauriges, wenn man förmlich zusehen kann, wie die Freiheit, die bis vor kurzem auf jeden Fall noch sehr viel deutlicher da war als in Festlandchina, mehr und mehr schwindet.
Und was ist denn von diesen China-kritischen Stimmen der Proteste vor 5 Jahren übrig geblieben?
Also Dutzende Politiker, Demokratieaktivisten, bekannte Journalisten, Verleger, denen wird der Prozess gemacht, die sitzen in Haft. Hunderttausende haben Hongkong verlassen. Meinungsfreiheit, muss man sagen, wird letztlich bestraft. Und zum Beispiel unser Job, ja, unabhängiger Journalismus, ist auch gefährlich geworden. Und die, die noch in Hongkong geblieben sind, ja, die haben Angst, sich politisch zu äußern. Und das hört man einfach immer wieder. Es gibt halt einfach eine große Verunsicherung, was darf noch gesagt werden und was nicht. Und wir haben zum Beispiel eine Demokratieaktivistin begleitet, die Vorsitzende einer pro-demokratischen Oppositionspartei ist. Diese Oppositionspartei ist aus dem Parlament ausgeschlossen. Und die versucht jeden Sonntag, wenn das Wetter es erlaubt, mit ein paar Verbliebenen ihrer Partei eine Kundgebung auf der Straße abzuhalten. Und wenn man das so beobachtet, dann hat man das Gefühl, da laufen eigentlich alle an ihr vorbei und trauen sich auch gar nicht, ihr Beachtung zu schenken, wie sie da steht mit ihrem Mikrofon und ihren Flyern, die sie verteilen wollen. Und ihre Antwort darauf, was das mit ihr macht, dass die Menschen so an ihr vorbeihuschen, hat sie Folgendes geantwortet. Also da sagt sie mir im Grunde genommen, dass ich das vielleicht nicht wahrgenommen habe, aber dass die Menschen ihr im Vorbeigehen eine freundliche Geste geben, dass Leute ihr mit leiser Stimme sagen, macht weiter so, aber sich eben auch nicht mehr trauen, weil die Polizei da ist und filmt. Und das machen die auch nicht versteckt, sondern das sieht man ganz offen und das soll eben auch einschüchtern. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil das für mich irgendwie so in einem Bild auf den Punkt gebracht hat, was da eigentlich gerade passiert.
Eigentlich müssten ja diese weitgehende Autonomie und auch Freiheitsrechte für Hongkong ja noch bis 2047 bestehen bleiben. So steht es da in diesem Vertrag, der zwischen der Volksrepublik China und Großbritannien verhandelt wurde bei der Übergabe der ehemaligen Kolonie Hongkong von den Briten an China. Wie ist denn das jetzt trotzdem möglich, dass das so spürbar anders ist?
Ja, genau, du sagst es, Fumiko. Bei der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China wurde der Stadt versprochen, dass sie als Sonderverwaltungszone weitgehende Freiheits- und Autonomierechte behalten können. Zumindest eben die nächsten 50 Jahre bis 2047. Aber Was das dann wiederum genau zu bedeuten hat, da ist eben unglaublich viel Interpretation übrig geblieben. Und die Hoheit über diese Interpretation hatte und hat allein die Kommunistische Partei in Peking. Und die hat schon ja über Jahre auch demokratische Freiheitsrechte, zum Beispiel auch im Wahlrecht, immer mehr beschnitten.
Marie, wie will denn die Kommunistische Partei Chinas und der Staatspräsident der Volksrepublik Xi Jinping jetzt Hongkong zu dem machen, was er für ideal hält?
Also ich denke, das ist erstmal wichtig zu erwähnen, dass Hongkong eine wirtschaftliche und auch geopolitische Stadt ist, die sehr, sehr wichtig ist für Festlandchina. Und da geht es eben genau darum, dass man jetzt mit dem Ausbau eines ganzen Wirtschaftsraums, zu dem auch Macau zum Beispiel zählt, dass dieser Wirtschaftsraum eine zentrale Rolle für den globalen Handel einnehmen soll. Und damit das gut gelingt und dieses große Ziel letztlich auch von Xi Jinping, dass er bis 2049 nämlich die USA als Weltmacht Nummer 1 ablösen will und dabei eben von einer neuen Ära und einer nationalen Stärke und all diesen Slogans spricht. Damit das gut gelingt, muss man eben auch dafür sorgen, dass man Hongkong in seiner Tradition, die es mal hatte, mehr westlich ausgerichtet, mehr an China bindet und zu einer Umerziehung, wenn man so will. Und was die Umerziehung anbelangt, da haben wir ja vor allem auch wirklich sehr interessante Einblicke gehabt in einer Schule, wo der Lehrplan jetzt auch verändert wurde, wie an allen Schulen Hongkongs. Und da kann man auch ganz gut beobachten, wie das so funktioniert.
Ja, ihr habt gedreht in einer Schule in Hongkong für den Weltspiegel und deinen Film, den gibt's ab Sonntag in der ARD-Mediathek zu sehen. Marie, was habt ihr denn in dieser Schule erlebt?
Wir hatten da das große Glück, wie ich finde, dass wir bei einem mittlerweile obligatorischen Zeremoniell dabei sein durften, das wöchentliche Hissen der chinesischen Nationalflagge. Schüler der 11. Klasse in blauer Uniform marschierten im Gleichschritt durch die Schulaula, während die Nationalhymne aus den Lautsprechern dröhnt. Und interessant dabei war, dass eigentlich mitgesungen hat nur der Schulleiter. Und da wollte ich dann da auch danach von ihm wissen, wieso eigentlich nur er und nicht all die anderen. Und da war seine Antwort, ja, ganz spannend, wie ich finde.
It takes time for them to change their mind, you know.
Es braucht Zeit, bis sie ihre Meinung ändern. Bei den Grundschülern wäre das anders, die würden laut mitsingen, aber man kann eben ja auch niemanden zwingen, mitzusingen. Und es wäre letztlich auch bedeutungslos, wenn sie nicht aus ihrem Herzen heraus singen. Und man müsse diesen Wandel langsam begleiten. Und was ich dabei einfach so interessant fand, dass man an dieser Schule sehen kann, wie ja plötzlich so der Schalter umgelegt wird. Und dann wird zum Beispiel aus einem Schulfach, es gab in Hongkong ein Schulfach, das nannte sich Liberal Studies, da ging es ums kritische Denken, philosophische Fragen, Dinge von verschiedenen Seiten beleuchten, das jetzt ersetzt wurde durch ein Schulfach, das nennt sich Citizenship, Staatsbürgerschaft, also sprich, wie man da beobachten kann, wie der Übergang von einem freiheitlicheren System in so ein autoritäres Regime funktioniert und wie das an so einer Schule vonstatten geht.
Du hast dich ja auch länger mit diesem Schulleiter unterhalten. Wie geht's dir denn, wenn du einem Menschen gegenüber sitzt, der wirklich daran aktiv teilnimmt, das kritisch denkende System zu verändern?
Also das war wirklich super interessant. Ich habe danach auch noch mit meiner Kollegin, haben wir da irgendwie ganz lange darüber diskutiert, weil so auf der einen Seite, während ich ihm zuhörte, dachte ich mir, das ist wirklich aus dem Lehrbuch der autoritären und wenig freiheitlichen Erziehungsmethoden. So gestaltet man also diesen leisen Übergang in ein autoritäres Regime, in dem man sehr behutsam Begriffe umdeutet, mit moralischen Imperativen spielt. Er hatte irgendwie auch mal an einer Stelle zu uns gesagt, ich vertraue meinen Schülern, dass sie das richtig machen. Das heißt, er spielt ja auch eben ja mit so einer Moral, ne? Vertrauen, sich Vertrauen schenken. Und gleichzeitig ist mir aber auch bewusst geworden, dass man so eine Person wie eben diesen Schulleiter wahrscheinlich wirklich gut kennen müsste, um zu wissen, was ist jetzt eigentlich seine Motivation. Ja? Macht er das aus Überzeugung? Macht er das aus Opportunismus? Oder glaubt er irgendwie sogar, dass er die mildere Variante für die Schüler und Schülerinnen ist als möglicherweise ein nächster Schulleiter, der folgen könnte.
Da hast du also quasi diesen leisen Übergang der Systeme, wie du gerade schon erzählt hast, live erlebt. Wenn wir nochmal auf die Menschen gucken, die vor 5 Jahren gegen genau diesen Einfluss, diese Veränderung durch die Volksrepublik demonstriert haben, hast du da Leute getroffen? Sind die noch laut?
Also es ist im Grunde genommen ja nicht mehr möglich, frei seine Meinung zu äußern, ohne Angst zu haben, verhaftet zu werden letztlich. Und die Drohungen nehmen auch zu insgesamt. Das muss man sich mal vorstellen. Da werden auch Menschen sehr repressiv unter Druck gesetzt. Und deswegen kann die Antwort nur lauten, nein, sie sind nicht mehr laut, weil die ganze Zivilgesellschaft und selbst auch Journalisten nicht mehr laut sein dürfen. Es gab jetzt gerade so Vorfälle, wo ja Dutzende von Hongkong-Journalisten und auch einige ihrer Familienangehörigen und auch Mitarbeiter in den letzten Monaten schikaniert worden sind. So berichten Medien aus Hongkong, und da ging es darum, dass also E-Mails und Briefe verschickt worden sind an Menschen, denen gesagt wurde, sie könnten die nationale Sicherheit gefährden, wenn sie weiterhin mit diesen betreffenden Reportern oder deren Familienmitgliedern Kontakt hätten oder mit denen irgendwie verkehren würden. Und das sind einfach Methoden, die sind so perfide und so unangenehm und die, wenn man sich da mal hineinversetzt und sich überlegt, wie einem das auch selber gehen würde, wenn man so etwas erleben würde, dann wird man nicht nur ganz klein mit Hut, sondern dann ja, wird einem auch selbst schon ganz Angst und Bange, finde ich.
Kannst du denn als ARD-Journalistin in Hongkong frei arbeiten?
Für mich war das jetzt total spannend, weil ich mir, bevor ich hingefahren bin, überlegt hatte, wie wird es wohl sein in Hongkong? Ist es noch ein wenig freiheitlicher als in Festlandchina oder nicht? Und es ist schon noch anders. Es ist auf jeden Fall noch anders, genauso wie ich ja eben auch gesagt hatte, dass das Internet auch noch frei und offen ist, ist es auch für uns als Journalisten und Journalistinnen anders, da zu arbeiten, weil man nicht so stark verfolgt wird, wie das oft hier eben der Fall ist. Dass man dann von ja, irgendwelchen Sicherheitsmitarbeitern plötzlich bei einem Interview auf der Straße angesprochen wird und es dann eine Passkontrolle gibt und man gefragt wird, was man überhaupt hier macht. Oder es einem auch mal passieren kann, dass man nach einem Interview dazu aufgefordert wird, sofort Ort und Stelle wieder zu verlassen, möglicherweise auch das Material zu löschen. Also diese Methoden und auch so dieses, das haben wir da nicht erlebt.
Also die Situation für dich zumindest ist in Hongkong noch besser als in Festlandchina. Trotzdem für die Hongkongerinnen und Hongkonger hat sich natürlich viel verändert. Und seit 2019 haben etwa 500.000 Menschen, von den ja ein bisschen über 7 Millionen, die Stadt verlassen. Wo finden die denn hauptsächlich Asyl?
Also ich glaube, dazu muss man grundsätzlich sagen, dass natürlich diese vielen Menschen die Stadt jetzt sicherlich auch nicht nur aus politischen Gründen verlassen haben, sondern da gibt es auch Menschen, die sie vielleicht auch aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen verlassen haben. Aber im Kern muss man schon festhalten, dass sehr, sehr viele Menschen weg sind, weil eben gerade ihre Freiheitsräume so eingeschränkt worden sind. Und da sind sehr, sehr viele nach Großbritannien ausgewandert. Als das Sicherheitsgesetz eingeführt wurde in 2020, hat der damalige britische Premier Boris Johnson reagiert und hat Visamöglichkeiten für rund 3 Millionen Hongkonger angeboten. Andere wandern nach Kanada aus, nach Macau, nach Taiwan. Und was auch total interessant ist, das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, es gibt eine Umfrage der Hongkonger Uni. Und da haben knapp 40% der Befragten gesagt, sie würden auswandern, wenn sie die Chance hätten. Und einer der Gründe, die da genannt worden sind, sind eben unter anderem mangelnde Freiheitsrechte, Menschenrechte oder auch Meinungsfreiheit.
6 Demokratieaktivisten aus Hongkong, die jetzt im Ausland leben, wurden die Reisepässe von der Zentralregierung entzogen, die Hongkonger Bankkonten gesperrt und ein Kopfgeld ausgesetzt. 120.000 Euro für die Person, die sie einfängt und nach China bringt. Für mich aggressive Drohungen. Warum? Ist es Angst vor den Aktivistinnen?
Also man muss sich mal vorstellen, die Öffentlichkeit in China, in Festlandchina, ist ein komplett zensierter Raum. Das Internet ist eingemauert, abgeschottet von der freien Welt, wenn man so will. Es darf nur das sein, was die kommunistische Partei erlaubt. In Social Media zum Beispiel werden Inhalte, die gesellschaftspolitische Themen auch nur annähernd kritisch beleuchten, sofort wieder gelöscht von den Zensurbehörden. Und da ist eben jemand, der eine abweichende Meinung hat, schon eine Gefahr, weil man einfach nicht will, dass Aktivisten im Ausland andere Menschen mit ihrer Meinung und ihren Informationen vielleicht auch weiter beeinflussen könnten. Und das ist einfach der Ausdruck davon, dass sozusagen der lange Arm eines Staates, der voller Kontrolle und Angst steckt, eben sehr, sehr weit reicht.
Jetzt wollen wir einem dieser Menschen in dieser Folge eine Stimme geben, dem Hongkonger Finn Lau. Den habt ihr, dein Team, zum Interview getroffen, und zwar mitten in London, da lebt er heute. Er ist eigentlich Hongkonger, lebt in Großbritannien, ist Demokratieaktivist und hat die Proteste aus London als zentrale Figur in Hongkong damals mitorganisiert. 2020 wurde er dann in China festgenommen bei einer Demonstration und ist dann nach London geflohen. Dein Team hat ja Finn Lau für euren Film gefragt, wie sicher er sich im Exil fühlt.
Können Sie beschreiben, wie es für Sie ist, jeden Tag durch London zu laufen? Fühlen Sie sich sicher?
Um ehrlich zu sein, fühle ich mich in London nicht sicher. Wann immer ich die Straße betrete, egal ob in London oder in Großbritannien oder auch in Europa, gibt es die Möglichkeit, dass ich von Spionen überwacht werde. Es gab eine Reihe von sehr merkwürdigen Ereignissen, bei denen ich von einigen Leuten verfolgt wurde.
Und wie ist es für Sie, durch die Straßen zu gehen und das Gefühl zu haben, dass man verfolgt wird oder beobachtet oder dass man angegriffen werden könnte? Ist das was, woran man sich gewöhnen kann?
Ich wurde von ein paar verdächtigen Leuten angegriffen. Ich konnte ihre wahre Identität nicht feststellen. Ob sie direkt mit der Kommunistischen Partei Chinas in Verbindung standen, weiß ich nicht. Aber ich wurde 2020 von drei Personen angegriffen. Sie haben keine persönlichen Gegenstände mitgenommen. Ich wurde verprügelt. Ich war dem Tode nah. Ich bin auf der Straße zusammengebrochen und hatte Glück, dass ich wieder aufstehen konnte. Ich versuchte, nach Hause zu laufen. Dann eilten die Polizei und der Krankenwagen zu mir nach Hause, um mich ins Krankenhaus zu bringen und mein Leben zu retten. Der Arzt und die Krankenschwester haben 5 Stunden gebraucht, um meine Verletzungen zu behandeln. Danach hatte ich eine sehr harte und dunkle Zeit. Ich litt unter schweren Depressionen und einer sehr schweren posttraumatischen Belastungsstörung. Das ging 2 Monate so. Danach würde ich sagen, hat der Vorfall mich entschlossener und widerstandsfähiger gemacht gegenüber grenzüberschreitender Unterdrückung und Drohungen aus Peking. Obwohl ich mich in Großbritannien nicht sicher fühle, hält mich das nicht davon ab, mich weiter für Hongkong, für Demokratie und Freiheit einzusetzen. Das ist also ein langer Weg.
Zu wissen, dass es möglicherweise Leute gibt, die es auf Sie abgesehen haben, hat Sie dieser Vorfall wachsamer gemacht? Hat es Sie paranoider gemacht? Wie hat sich das auf Sie ausgewirkt?
Es hat mich vorsichtiger gemacht. Ich bin aufmerksamer, was auf der Straße passiert. Wenn ich auf die Straße gehe, schaue ich, ob mir jemand folgt. Vor kurzem wurden 2 meiner früheren Wohnadressen online veröffentlicht. Das macht mir ziemliche Sorgen.
Wie fühlt es sich an, von Ihren Verwandten, Freunden und Familie in Hongkong getrennt zu sein? Haben Sie noch Kontakt zu ihnen?
Seit ich 2020 den ersten Haftbefehl von der Hongkonger Regierung bekommen habe, versuche ich, keinen Kontakt zu meinen Freunden und meiner Familie in Hongkong zu haben. Das ist der Preis für den Kampf für Freiheit und Demokratie. Und das ist ein Preis, den viele Hongkonger dafür zahlen, nicht nur ich, sondern viele Menschen, die aus Hongkong geflohen sind. Das ist ein Leid, das die Hongkonger Gemeinschaft teilt.
So yeah, so I would say this is a common experience, yeah, to the Hong Kong community.
Wie fühlen Sie sich dabei?
Es ist ziemlich traurig, ziemlich deprimierend. Schließlich sollten Hongkong und die Hongkonger ein Recht auf bürgerliche Freiheit wie Meinungsfreiheit haben. Aber das haben wir alles verloren.
Wie verändert sich Hongkong? Können Sie beschreiben, wie sich die Stadt verändert hat?
Hongkong used to be an international city.
Früher war Hongkong eine internationale Stadt, egal ob es sich um ein internationales Kulturzentrum oder ein internationales Finanzzentrum handelte. Aber seit 1997, nach der Übergabe Hongkongs an China, verliert Hongkong seine Identität. Einfach wegen der harten Regierung in Peking. Sie haben den internationalen Vertrag überbrückt. Die Menschen in Hongkong werden ohne jegliche Würde behandelt. Deshalb verliert Hongkong seine Seele. Aber dann haben wir Hongkonger, die wollen immer noch unsere Identität, unsere Kultur, unsere Sprache, unsere Geschichte bewahren. Ich würde also sagen, Hongkong ist nicht tot, Hongkong lebt noch, aber wie viele Jahre Hongkong noch überleben kann, das ist eine schwierige Frage. Mit der jetzigen Entwicklung würde ich sagen, dass Hongkong vielleicht schon 2047 nicht mehr Hongkong sein wird. Hongkong wird einfach wie eine chinesische Stadt auf dem Festland werden.
Wie beschreiben Sie Hongkongs Veränderung, seitdem Sie in Großbritannien leben?
Meine Beobachtung ist, dass Hongkong seit 2019 seine Farbe verliert. Es gibt jeden Tag sehr deprimierende Nachrichten. Wir haben mehr als 10.000 politische Verhaftungen in Hongkong und die Zahl steigt jeden Tag. Außerdem verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage Hongkongs, weil wir immer abhängiger vom chinesischen Markt und von den chinesischen Touristen werden. Das ist nicht gut für eine internationale Stadt. Sie ist zu einer chinesischen Stadt geworden.
Marie, hat Fin Lau denn die Hoffnung, dass er vielleicht irgendwann nach Hongkong zurückkehren kann?
Also ich glaube, er will das zumindest nicht ausschließen, auch wenn ja all seine Erfahrungen, die er nun mit seiner Heimatstadt gemacht hat, oder viele Erfahrungen, so hart, schwierig und ja auch traumatisierend für ihn sind. Was er uns auch gesagt hat, dass er vor 2019, also vor den letzten Protesten, nicht so optimistisch war, was die Haltung der Hongkonger Bürger und Bürgerinnen anbelangt, ihre Haltung gegenüber Demokratie und Freiheitsrechten, aber dass er nach den Erfahrungen mit den Protesten da schon irgendwie sehr viel positiver ist. Und das, glaube ich, auch, was diese Erfahrung, dass das dort so stattgefunden hat und ja teilweise wirklich bis zu 2 Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind von insgesamt 7,5 Millionen Einwohnern, das hat ihn offenbar ja auch sehr bewegt und das ist etwas, was ihn auch an seine Heimat bindet, so habe ich ihn zumindest verstanden.
Unser Podcast hat ja den Titel Hongkong, das Ende der Freiheit. Was würdest du sagen, wie viel Freiheit steckt noch in Hongkong?
Also ich würde zumindest mal sagen, dass die Hoffnung nach Freiheit, die steckt noch in Hongkong. Die jahrelange Aura der bunten und lebensfrohen Hafenmetropole, die blasser wird, aber die irgendwie einfach ja ein Stück weit schon auch noch da ist. Und selbst die, die nicht politisch sind, die nur ihrem Job nachgehen, ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen, selbst die spüren aber eben doch, wie die Stimmung sich in einer Stadt verändert, in der politische Freiheitsrechte nicht mehr existieren.
Also immer mehr Freiheitsrechte werden beschnitten, aber die Hoffnung auf Freiheit steht bis heute. Danke für deine Eindrücke und deine Einschätzungen aus Hongkong bzw. jetzt Peking. Vielen Dank, Marie.
Sehr gerne.
Das war der Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Hongkong, das Ende der Freiheit. Wenn ihr jetzt noch mehr in die Geschichte Chinas eintauchen wollt, dann habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar den Podcast Der Rest ist Geschichte. Da sprechen die Hosts Ann Tran und Jörg Biesler mit Experten über Momente der Geschichte, die uns bis heute prägen. Unter anderem geht es in einer Folge auch um Chinas Macht und Taiwans Widerstand. Den Podcast findet ihr jeden Donnerstag in der Deutschlandfunk-App oder in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge des Weltspiegel-Podcasts mehr. Und wir freuen uns über eure Meinung zum Podcast. Schreibt uns an weltspiegel.digital@ard.de oder in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Wir haben diese Folge des Weltspiegel-Podcasts am 26. September 2024 aufgenommen. Ich bin Fumiko Lipp. In der Redaktion waren Julia Schuster, Stefan Jentsch und Nils Kopp. Produziert haben Ian Moran und Dennis Ali. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.